Zen, der wahre Weg, Nummer 27. Die Steinstatue weint. Als junger Mensch wurde Zen-Meister Mangong einst gefragt, die 10.000 Dharmas kehren zu dem einen zurück. Wohin kehrt das eine zurück? Er konnte diese Frage nicht beantworten und sie ließ ihn für lange Zeit nicht mehr los. Eines Tages hörte er den Klang der Tempelglocke und erlangte Erleuchtung. Überglücklich und sehr selbstbewusst ging er von Tempel zu Tempel und traf sich mit vielen Sutra-Meistern. Einen von ihnen fragte er, die Lotus-Sutra spricht über das Dharma. Woher kommt das Dharma? Der Sutra-Meister konnte darauf nichts antworten. Mangong schlug ihn und sagte, das ist Dharma. Du solltest das verstehen. Einen anderen Sutra-Meister fragte er, die Huayen-Sutra spricht über Geist. Was ist Geist? Der Sutra-Meister konnte ihm nicht antworten, also schlug Mangong auch ihn. Er wanderte weiter und schlug viele Sutra-Meister. Mangong war zu stolz und dachte, ich habe bereits Erleuchtung erfahren. Schließlich traf er Zen-Meister Kyung-ho im Tempel Margoksa. Mangong zu nehmen, wie ich höre, hast du bereits Erleuchtung erfahren, sagte der berühmte Meister. Ja, dann habe ich eine Frage an dich. Dies ist ein Pinsel, dies ist ein Papier. Sind sie gleich oder verschieden? Mangong dachte, kein Problem, ganz einfach, und antwortete, das Papier ist der Pinsel und der Pinsel ist das Papier. Dann frage ich dich, woher kommen das Papier und der Pinsel? Mangong schrie, Cut! Nicht gut, nicht schlecht, sagte Kyung-ho und stellte noch ein paar Fragen, die Mangong leicht beantwortete. Schließlich fragte Kyung-ho, bei der traditionellen Beerdigungszeremonie wird rezitiert, die Steinstatue weint. Was bedeutet das? Mangong war sprachlos. Eine solche Frage hat er noch nie gehört. Sein Geist wurde eng und all sein Stolz verschwand. Kyung-ho schrie ihn an. Du verstehst die Bedeutung nicht. Wie kannst du also sagen, das Papier ist der Pinsel und der Pinsel ist das Papier? Mangong verbeugte sich tief und sagte, es tut mir leid. Bitte unterrichte mich. Vor langer Zeit sagte ein Mönch, Zen-Meister Jojo, hat einen Hund Buddha-Natur. Jojo antwortete, Mu, verstehst du das? Ich weiß es nicht. Dann sagte Kyung-ho, geh nur gerade, wisse nicht, okay? Die nächsten 3 Jahre lang trainierte Mangong sehr hart und blieb dabei schlicht nicht zu wissen. Eines Tages saß er im Tongdo Sa Absolute Bliss Zen Center und hörte erneut den Klang einer Glocke. Diesmal erfuhr er vollständige Erleuchtung. In einem Brief an Kyung-ho schrieb er, ganz herzlichen Dank für deinen hervorragenden Unterricht. Jetzt verstehe ich. Kimchi ist scharf, Zucker ist süß. Zen-Meister Kyung-ho war sehr glücklich und gab Mangong Dharma-Transmission. Setzt euch bequem hin, wenn ihr mögt. Mangongs Weg beginnt mit der Frage. Die 10.000 Dharmas kehren zu dem einen zurück. Wohin kehrt das eine zurück? Die dahinterliegende Theorie ist, die Vielfalt der phänomenalen Welt, die wir erleben, das nennen die Chinesen die 10.000 Dinge, lassen sich auf eine zugrunde liegende Einheit zurückführen. Also, man könnte sagen, ursprünglich ist alles eins und dann beginnt der Geist, irgendwelche Teilungen durchzuführen. Ursprünglich gibt es hier diesen großen Boden in der Sendo, aber wenn ich jetzt ihn einteile nach den Planken im Sendo-Boden, dann entstehen ganz viele Dinge, so viele wie hier Bretter sind. So entstehen die 10.000 Dinge. Aus einer ursprünglichen Einheit werden die 10.000 Dinge geschaffen, die scheinbar voneinander unabhängig existieren. Der Sinn dieser Lehre ist, dass es eben verdeutlichen soll, dass es diese unabhängige Existenz der Einzelfänomene nicht gibt, sondern dass sie alle auf dieser Einheit beruhen. Und das ist etwas, was jemand, der ein Sutra-Meister ist, jemand, der buddhistische Philosophie studiert, kapieren kann, intellektuell. Alle Dinge lassen sich auf ein einzelnes Ding zurückführen, kommen aus der Einheit. Und wenn man das verstanden hat, intellektuell, was dieses Konzept bedeutet, dann glaubt man, dass man weiß, wie die Welt eigentlich funktioniert. Alle Dinge sind eins. Es gibt nur eine einzige kontinuierliche Wirklichkeit. Und diese Frage, wohin kehrt das eine zurück, ist dann eine beliebte Zen-Frage, um einfach dieses Scheinverständnis offenzulegen. Was bedeutet das denn? Es wird alles auf eins zurückgeführt. Wenn ich wirklich verstehe, was damit gemeint ist, dass die 10.000 Dharma auf eins zurückgeführt werden können oder zum einen zurückkehren, dann kann ich diese Frage sofort beantworten. Wenn ich lediglich ein intellektuelles, rationales Verständnis davon habe, was es bedeutet. Die 10.000 Dharmas kehren zu dem einen zurück. Wohin kehrt das eine zurück? Kann ich dann nicht beantworten. Weil die Welt der 10.000 Dinge hat sich aufgelöst. Alles ist eins geblieben. Und jetzt fragt jemand, und wohin kehrt das zurück? Das ist so ähnlich wie wenn man einem Kreationisten, der einem sehr stolz erklärt hat, wie die Welt aufgebaut ist, indem er immer wieder die Frage gestellt hat, ja, aber du siehst doch, alle, es gibt alle diese Dinge, wo kommen sie denn her? Muss doch niemand geschaffen haben, die ganzen Werkzeuge an, alles von Menschen gemacht. Guck dir die Welt draußen an, da muss es auch jemand geben, einen Schöpfer. Und seine Erkenntnis damit verbreitet, alle Dinge wurden durch den Schöpfer geschaffen, dann würde ein selber Mensch fragen, und wer hat den Schöpfer geschaffen? Das ist eigentlich die gleiche Kategorie von logischer Sprengbombe. Für beides gibt es eine einfache Antwort. Mangong konnte diese Frage aber nicht beantworten und sie ließ ihn für lange Zeit nicht mehr los. So eine Frage zu haben, ist ein Fluch und ein Segen. Über Bankei wird berichtet, dass er irgendwann in der Schule über den Begriff höchste Tugend gestolpert ist, was die höchste Tugend wäre, die alles andere übersteigt. Irgendein Kommentar aus einem chinesischen Klassiker, und er hat seinen Lehrer gefragt, was das denn ist. Und egal, was er gesagt hat, der hat dann halt irgendwas erklärt, das hat ihm nicht gereicht. Das hat er nicht akzeptiert. Das kann es ja wohl nicht sein. Du weißt eigentlich auch nicht genau, wovon du redest. Ich will es wirklich genau wissen. Mir reicht es nicht, das zu 50% zu wissen oder zu 60% oder ungefähr die Himmelsrichtung. Ich will genau wissen, was damit gemeint ist. In gleicher Weise wollte Mangong wirklich wissen, wohin kehrt das eine zurück. Tatsächlich, ich habe diese ganze buddhistische Theorie von Einheit kapiert und verstanden, dass die phänomenale Welt der 10.000 Dinge aus einer Einheit entsteht. Aber woher kommt diese Einheit? Sie ließ ihn für lange Zeit nicht mehr los. Also man kann davon ausgehen, dass er sich Monate oder Jahre mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Und dann hörte er eines Tages den Klang der Tempelglocke und erlangte Erleuchtung. In diesem Moment findet ein Sprung des Bewusstseins statt. Der Geist, der in einer bestimmten Art und Weise gewohnt ist zu arbeiten und nur schrittweise vorwärts kommen kann, macht auf einmal einen Sprung. Wenn ich an ein Ufer komme von einem Fluss, über den ich nicht rüberspringen kann, dann komme ich da nicht weiter. Dann ist dieser Fluss ein unüberwindbares Hindernis, wenn ich versuche, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Sobald ich über die Kante laufe, falle ich ins Wasser und werde weggeschwemmt. Das heißt, es gibt bestimmte Möglichkeiten, die ein Geist, der schrittweise aufeinander aufbaut, verwehrt sind. Wenn ich über diesen Fluss hinüberspringen kann, dann habe ich die Möglichkeit, einen Bereich zu erreichen, der mir durch systematisches Schritt nach Schritt gehen nicht zugänglich ist. Und das ist sehr oft das, was passiert, wenn jemand sich lange mit so einer Frage beschäftigt und sich einem gewissen Druck aussetzt. Die ganze Klosterdisziplin ist dafür ausgelegt, diesen Druck zu begünstigen und zu verschärfen. Den Geist wirklich sehr stark unter Druck zu setzen, und so in die Enge zu treiben und ihn gleichzeitig damit zu konfrontieren, dass du keinen Schritt weiter gehen kannst. Egal was du machst, jeder kleine Schritt, den du machst, führt in die falsche Richtung. Das ist das berühmte Koan von dem Mast, dem 30 Fuß hohen Mast, auf dessen Spitze du stehst und egal in welche Richtung du gehst, es ist dann nur Abgrund und die Frage wird gestellt, wie kannst du den nächsten Schritt machen? Wie kommst du weiter? Irgendwann, wenn der Druck hoch genug ist, springt der Geist und befreit sich von seinen Begrenzungen. Er befreit sich von seiner Vorstellung, dass er nicht springen kann und dass er immer einen Schritt nach dem anderen machen muss und dass er immer der Logik folgen muss, dass das, was er tut, auch immer in Einklang sein muss mit einem anderen, was er kennt. Ganz wichtiger Punkt für uns, für unsere Alltagswelt, wie sie funktioniert, ist Widerspruchsfreiheit. Sachen dürfen sich nicht widersprechen. Also, ein Pinsel und ein Papier können nicht gleichzeitig das Gleiche sein und verschieden zum Beispiel. Das lässt unser Geist nicht zu. Das ist ein logischer Widerspruch. Entweder sind sie gleich oder sie sind nicht gleich. Aber beides gleichzeitig geht nicht. Das ist unserem Alltagsgeist, unserem logischen Geist nicht zugänglich. Mangong hört die Glocke und sein Geist springt und er bekommt einen Einblick in einen Bereich größerer Freiheit. Und die benutzt er sofort schamlos aus. Das, was er gerade selbst erfahren hat, diese Schwierigkeit, wohin kehrt das eine zurück, benutzt er jetzt leicht abgewandelt, um einen Sutra-Meister zu testen. Lotus Sutra spricht über das Dharma. Woher kommt das Dharma? Sutra-Meister konnte nicht antworten. Mangong schlug ihn. Das ist Dharma. Du sollst das verstehen. Und den nächsten. Huoyen Sutra spricht über Geist. Was ist Geist? Sutra-Meister konnte nicht antworten. Mangong schlägt ihn. Prima, prima. Das scheint er eine ganze Zeit lang gemacht zu haben. Warum macht er das? Ein Aspekt ist sicherlich, er möchte prüfen, ob nicht vielleicht doch etwas anderes hinter ihren Lehren steckt. Ob sie nicht vielleicht doch ein tieferes Verständnis haben. Ein anderer Aspekt ist vielleicht, er erkennt in ihnen sich selbst wieder, wie er vorher war, bevor er ein wirkliches Verständnis hatte. Er hat einfach nur diesen Satz geplappert, alle Dinge kehren zu dem einen zurück, ohne ihn je zu verstehen. Und wahrscheinlich ist eine Wahrnehmung der Sutra-Meisters, die sich irgendwo in die Öffentlichkeit stellen und versuchen, Buddhismus zu erklären, dass sie einfach blind sind. Sie blind sind und versuchen, Leute zu belehren, ohne selbst irgendetwas verstanden zu haben. Und ein dritter Aspekt ist sicherlich, dass er versucht, sie vor das gleiche Problem zu stellen, wie er es hatte, um ihnen die Möglichkeit zu der gleichen Erkenntnis zu schaffen. Deswegen erklärt er ihnen noch was. Das ist Dharma, du sollst das verstehen. Er zieht also durch die Gegend und schlägt viele von diesen Sutra-Meistern. Und wie es denn so kommt, allmählich wird er selbst zufrieden. Egal, wo er hinkommt, jedes Mal fallen die Sutra-Meister auf diese Geschichte rein, auf seine Fragen, bleiben hängen, er stellt sie bloß, gibt ihnen eine kurze Belehrung oder einen Schlag, das solltest du verstehen, und geht weiter. Obwohl er also ohne Zweifel eine Erfahrung gemacht hat, wird diese Erfahrung allmählich überzogen, wieder von seinem Ego. Das Ego ist nicht verschwunden, sondern das Ego macht sich nach und nach seine Erfahrungen zu eigen. Das könnt ihr eigentlich dauernd erleben. Es gibt ganz viele strichlose Handlung hier begeht, verübt. Wo er einfach spontan, intuitiv etwas richtig macht. Denn ihr seht, dass ein Kind ein Glas vom Tisch wirft und ihr springt hin und fangt es auf. Und das Glas ist gerettet und ihr stellt es wieder auf den Tisch. Dann ist dein ersten Augenblick einfach nur ein freier Geist. Freier Geist, ein Erkenntnis, was da geschieht. Und Erkennen und Handeln sind eins. Ihr fangt das Glas und stellt es wieder hin. Kurze Zeit später denkt ihr, oh, das ist aber toll, dass ich das Glas gefangen habe. Noch etwas später, vielleicht erzählt ihr jemand anders davon. Die Zen-Übung hat mich schon ein bisschen verändert. Also ich merke jetzt, dass ich so spontan, intuitiv reagieren kann. Also das. Heute Morgen hat zum Beispiel so ein Kind ein Glas angestoßen. Ich bin da hingesprungen, hat das Glas in den Händen, ohne dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Das kann ich inzwischen. Und auf diese Art und Weise hat euer Ich diese Erfahrung übernommen. Euer Ich, euer Ego war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht da, als das Glas gefangen wurde. Wenn das Ich hätte da sein müssen, wäre das Glas kaputt. Das dauert viel zu lange. Sondern was zuerst da ist, ist intuitives, erleuchtetes Handeln. Was war das? Und danach kommt die Reflexion und dann ordnet der Geist das ein. Und egal was ihr erfahrt, es ist eine der Superkräfte des Egos, des Ichs, das für sich zu vereinnahmen. Ich habe das gemacht. Spaß. Ich habe das gefangen. Ich habe es richtig gemacht. Gibt es übrigens auch umgekehrt, wenn man Sachen falsch macht. Wofür man eigentlich nichts kann. Aber viel häufiger ist es, dass man irgendwelche Sachen macht, die man super findet und dann sagt, oh, das war ich. Ich kann das jetzt. Ich habe was gelernt. Ich weiß jetzt, wie es geht. Das ist das, was Man Gong erlebt, was mit ihm passiert. Seine ursprüngliche Erfahrung wird allmählich davon verhüllt, dass das, was er dann noch macht, eine Technik ist. Er hat jetzt verstanden, wie diese Technik funktioniert. Ich habe bereits Erleuchtung erfahren und wird etwas hochmütig. Nach den vielen Zen-Meistern begegnet er jetzt einem Sutra-Meister, Xiong-Ho. Man Gong Su Nim, wie ich höre, hast du bereits Erleuchtung erfahren, sagte der berühmte Meister. Ja. Allein schon diese Antwort ist etwas fragwürdig. Ich habe Erleuchtung erfahren. Aber gut. Der Meister untersucht ihn. Dann habe ich eine Frage an dich. Dies ist ein Pinsel, dies ist ein Papier. Sind sie gleich oder verschieden? Man Gong dachte, kein Problem, ganz einfach. Und antwortete, das Papier ist das, der Pinsel und der Pinsel ist das Papier. Diese Antwort entspricht einem bestimmten Verständnis, nämlich tatsächlich dem Verständnis, die 10.000 Dinge kehren zu dem einen zurück. Also, wenn ich hier bei der Sendo bleibe, die 10.000 Planken in der Sendo kehren zu dem einen zurück, sind alle Sendo. Jemand fragt mich, diese Planke und diese Planke, sind sie gleich oder verschieden? Dann würde ich sagen, diese Planke ist diese Planke, diese Planke ist diese Planke. Beide Planke sind Sendo. Beide Planken sind das. Planken sind das eine. Also sind sie nicht verschieden. Also gebe ich dann so eine Antwort. Das Papier ist der Pinsel und der Pinsel ist das Papier. Papier kommt aus der Einheit, der Pinsel kommt aus der Einheit. Also sind Papier und Pinsel wechselseitig das Gleiche. Kein Problem, ganz einfach. Sagt man kommen. Wir wissen nicht, was Chiang Ho in diesem Moment denkt. Deswegen verrate ich es euch, was hier nicht steht. Er dachte, okay, stecken geblieben. Und setzt seine Untersuchung jetzt fort, um herauszufinden, welcher Art Man Gongs Erkenntnis ist, ob er überhaupt irgendetwas begriffen hat. Dann frage ich dich, woher kommen das Papier und der Pinsel? Man Gong schrie, Katz! Woher kommen das Papier und der Pinsel? Das ist eigentlich wieder eine Variation der Anfangsfrage. Die 10.000 Dinge kehren zum einen zurück, wohin kehrt das eine zurück? Woher kommt der Geist? Woher kommen Papier und Pinsel? Man Gong schreit, Katz! Und Chiang Ho sagt, nicht gut, nicht schlecht. Nicht gut, nicht schlecht heißt, es ist vielleicht nicht die perfekte Antwort, aber es ist auch nicht richtig falsch. Und er stellt noch ein paar weitere Fragen einfacher Art, die Chiang Ho beantworten kann. Dann kommt eine Abschlussprüfung. Bei der traditionellen Beerdigungszeremonie wird rezitiert, die Steinstatue weint. Was bedeutet das? Man Gong war sprachlos. Eine solche Frage hatte er noch nie gehört. Sein Geist wurde eng und all sein Stolz verschwand. Chiang Ho schrie ihn an. Du verstehst die Bedeutung nicht. Wie kannst du also sagen, das Papier ist der Pinsel und der Pinsel ist das Papier? In dem Moment, wo ich mein Ego aufgebaut habe, auf einer eingefrorenen Erfahrung, kann es mir immer passieren, dass jemand mit einer weiteren Frage kommt, bei der ich stecken bleibe. Und das ist viel schlimmer als vorher. Der Man Gong ganz am Anfang, der jahrelang diese Frage nicht beantworten konnte, hatte einen offenen Geist. Ich verstehe das nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Und weiter geforscht. Und wenn ihm jemand gesagt hätte, du verstehst das nicht, wäre das für ihn überhaupt kein Problem gewesen. Er weiß, dass er nicht versteht. Er ist auf der Suche. Er glaubt nicht, dass er irgendetwas verstanden und irgendetwas verwirklicht hat. Der Man Gong, dem die He jetzt begegnen, mit seiner vom Ego überkrusteten Erleuchtungserfahrung hat ein viel größeres Problem. Er glaubt nämlich, dass er etwas weiß. Und er glaubt auch, dass er alle Fragen vorher richtig beantwortet hat. Und jetzt kommt eine Frage, die er nicht beantworten kann. Die Steinstatue weint. Was bedeutet das? Und er ist sprachlos, sein Geist wurde eng und all sein Stolz verschwand. Und ein bisschen kennen wir das alle, wenn wir beim Doxan ein paar Koans hinter uns gebracht haben. Jedes Mal, wenn man einen Koan löst, funktioniert das darüber, dass meine Verhaftung sich kurz gelöst hat. Man konnte sagen, dass das Ego kurz weg ist. Mit dem Ego kann man eigentlich keine Koans lösen. Es funktioniert nicht. Jedes gelöste Koan, was man wirklich gelöst hat und nicht einfach nur äußerlich gelöst hat, weil man weiß, wie das System funktioniert, führt zu so einer kurzen Öffnung. Ganz kurz. Viel, viel kürzer als das, was Van Gogh erlebt hat. Aber trotzdem, man hat das Gefühl. Und vielleicht hat man so einen Run, da ein Parcours, kann sie alle nacheinander lösen. Und dann entsteht das Gefühl, ja, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, wie Chords funktionieren. Ganz einfach. Ist ja wirklich ganz einfach. Ah, endlich. Und dann kommt so eine dumme Frage. Die Steinstatue weint. Was bedeutet das? Was hätte Van Gogh denn antworten sollen? Aber das Entscheidende an der Stelle ist, er ist sprachlos, sein Geist wurde eng und all sein Stolz verschwand. Wir können das nachvollziehen und denken, ach, die arme Sau, kenne ich, das Scheißgefühl. Endlich glaubt man, man hat es begriffen und dann kriegt man wieder sowas um die Ohren gehauen. Das ist ja echt zum Kotzen. Fuck. Ich dachte, ich werde weiter. Fuck, fuck, fuck. Und was wir nicht gerne annehmen in dieser Situation ist, dass das ein Geschenk ist. Denn nur dieses Scheitern löst dieses Ego wieder auf. Es wäre viel, viel schlimmer, wenn der Lehrer jetzt sagen würde, ja, super, ist erleuchtet, ist fertig, kann dir nichts mehr beibringen, das war's. Denn dann würde genau das passieren, was ich eben erzählt habe. Es würde sich über meine Erfahrung eine Ego-Kruste legen. Die ursprüngliche Erfahrung würde immer mehr verblassen. Und ich würde einfach mit einem eingefrorenen Verständnis durch die Welt laufen und meinen, das, was ich vor 15 Jahren irgendwann mal verstanden habe, auf jede Situation anwenden zu können. Und würde dann auch andere Leute unterweisen, weil ich es ja verstanden habe. Ich würde ihnen sagen, so ist es, darum geht's. Auf Grundlage dieser verblassten, eingefrorenen, toten Erfahrung. Das wirkliche Problem Van Goghs ist nicht, dass er es in der Vergangenheit nicht verstanden hat, sondern das wirkliche Problem ist, dass er es jetzt nicht versteht, in diesem Moment. Und all dieses Anschreien, was Chiang-Ho dann macht, du verstehst die Bedeutung nicht, wie kannst du also sagen, das Papier ist der Pinsel und der Pinsel ist das Papier, hat nur den Zweck, diesen Effekt noch zu verstärken. Dieses verkrustete Ego zusammenzuschieben und kaputt zu machen. Und was das bewirkt ist, dass Van Gogh eigentlich resettet wird. Er geht zurück auf Los und er ist wieder in dem alten, offenen Zustand, in dem er am Anfang war. Das heißt, man könnte sagen, er hat seinen Anfängergeist wieder gefunden. Shunryu Suzuki sagt, der Anfängergeist ist viel, viel wichtiger als jede Erfahrung. Die offene, weite Möglichkeit des Geistes, sich auf alles einzulassen, frei zu sein. Und das wird dadurch ausgedrückt, dass Van Gogh sich tief verbeugt. Tut mir leid, bitte unterrichte mich. Sein zugewachsener Geist ist auf einmal wieder offen. Er kann wieder hören. Er kann wieder verstehen. Er kann wieder suchen. Er kann wieder erkennen, dass er nicht weiß. Vor langer Zeit fragte ein Mönch Zen-Meister Jojo, hat ein Hund Buddha-Natur? Jojo antwortete, Mu, verstehst du das? Ich weiß es nicht. Dann sagte Kyung-ho, gehe nur weiter, wisse nicht. Okay, gehe nur weiter, wisse nicht. Zentral in der Lehre dieser koreanischen Zen-Schule, den Weiß-nicht-Geist behalten. Wir versuchen immer ein Wissen zu erreichen. Wissen ist etwas Materielles, etwas, was wir erlangen können, was mir gehört. Das ist eine Art von spirituellem Materialismus. Wir verzichten auf weltliche Dinge, aber dafür wollen wir unsterbliche Erkenntnis erlangen. Das ist ein bisschen so, wie es im Platonismus funktioniert. Plato sagt, die Ideen sind unsterblich und die Seele kann Unsterblichkeit dadurch erlangen, dass es Anteil an den unsterblichen Ideen erlangt. Das heißt, das ist ein Versuch, hier etwas für immer geistig anzueignen. Eine Art geistige Schatzkammer auffüllen, mein spirituelles Bankkonto. Aber viel wichtiger als das ist der Weißnichtgeist. Geh nur gerade, bitte nicht, okay? Die nächsten 3 Jahre lang trainierte Mangong sehr hart und blieb dabei schlicht nicht zu wissen. Das ist beeindruckend. 3 Jahre lang dabei bleiben, nicht zu wissen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, 5 Minuten nicht zu wissen. Und wirklich zu sagen, ich weiß nichts, ich bleibe dabei. Ich versuche, dieses Nichtwissen nicht durch irgendetwas aufzufüllen und zu ersetzen. Ich kann es vollkommen akzeptieren, dass ich es nicht weiß. Eines Tages saß er im Tong Dosa Zen-Zentrum und hörte erneut den Klang einer Glocke. Diesmal erfuhr er vollständige Erleuchtung. In einem Brief an Kyung-ho schrieb er: Ganz herzlichen Dank für deinen hervorragenden Unterricht. Jetzt verstehe ich. Kimchi ist scharf, Zucker ist süß. Zen-Meister Kyung-ho war sehr glücklich und gab Mangong Dharma-Transmission. Kimchi ist scharf, Zucker ist süß. Ich weiß nicht, ob ihr alle Kimchi kennt. Das ist koreanischer eingelegter Kohl. Der wird mit Chili-Paste und Ingwer eingelegt. Sauscharf. Nur Koreaner können den pur essen. Isst man normalerweise zu Reis. Hat einen ganz bestimmten Geschmack, aber ist einfach sehr scharf. So wie die entscheidende Eigenschaft von Zucker ist, süß zu sein. Auf die erste Frage: Papier und Pinsel, sind sie gleich oder verschieden? Hatte Mangong gesagt, das Papier ist der Pinsel und der Pinsel ist das Papier. Und das war für Mangong der Grund, dass er erkannt hat, mit Mangong stimmt etwas nicht. Es ist nicht vollständig. Hat vielleicht irgendetwas erfahren, aber er liegt trotzdem vollkommen neben der Spur. Die zweite Antwort, oder diese Aussage, Kimchi ist scharf, Zucker ist süß, macht ihm klar, dass Mangong wirklich die Befreiung gefunden hat. Deswegen übergibt er ihm Dharma-Transmissionen. Also macht ihn zu seinem Dharma-Nachfolger. Für uns ist entscheidend bei dieser Geschichte, sich das klar zu machen, wie dieser Weg funktioniert. Nicht nur auf das Happy End zu schauen, sondern uns anzugucken, wie unser Geist immer wieder so funktioniert. Wir machen eben etwas richtig, in Anführungsstrichen. Wir befreien uns ein bisschen von unserem Ego. Wir verhalten uns frei im Doksan oder sonst wo, spüren kurz diese Freiheit und sofort vereinnahmen wir sie wieder. Und dann versuchen wir sie irgendwie einzulegen in ein Schraubglas, damit wir im Winter etwas davon haben von unserer Erkenntnis. Und dann zählen wir die Pfandgläser, die wir bei uns im Keller haben, wo eingelegte Erkenntnis drin ist. Und je mehr wir davon haben, desto mehr befreit sind wir. In Wirklichkeit wird das alles zu einer großen, schweren Last. Und es ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass dieser Weg ganz natürlich so funktioniert. Ich erlebe ein kurzes Aufblitzen von Freiheit und mein Ich macht sich das sofort zu eigen nach kurzer Zeit und ich bleibe wieder hängen. Und das wiederholt sich immer und immer wieder. Und nach komme ich vielleicht dahinter, wie dieser Prozess funktioniert. Dass auch das Sammeln von eingelegten Erkenntnissen in meinem geistigen Keller nicht funktioniert. Und auch das mich beschränkt. Und erst wenn ich das geschafft habe, kann ich irgendwann die letzte Aussage von Ma Gong wirklich schätzen. Kimchi ist scharf, Zucker ist süß. Das kann ein 5-jähriges Kind sagen. Was ist daran so toll? Wieso bekommt man dafür da mal Nachfolge? Dagegen sowas wie Papier, Pinsel. Das Papier ist das Pinsel und der Pinsel ist das Papier. Das klingt für uns zumindest nach einer etwas höheren Erkenntnis als unsere alltäglichen. Aber tatsächlich ist es das, worum es geht, was wir eigentlich verstehen müssen. Kimchi ist scharf, Zucker ist süß. Wenn die Heizung aus ist, ist es kalt. Wenn man lange spricht, wird der Tee kalt. Vielen Dank.